Ja, also ich hatte Ihnen ja diese Sitzungsunterlage zur Verfügung gestellt, wo ich nochmal so die wesentlichen Punkte zusammengestellt hatte zum Thema immaterielle Vermögensgegenstände im Anlagevermögen, ob dazu jetzt ein neuer Standard entwickelt oder erarbeitet werden sollte. Ich gehe jetzt nur noch mal kurz durch, gehe da jetzt auch nicht so detailliert mehr in die einzelnen Ausführungen rein. Ich denke mal, Sie haben es alle gelesen, insofern möchte ich mich da nicht großartig wiederholen. Herr Ulrich hatte es schon gerade angesprochen, dass ja, beim DRS4, sozusagen die Unternehmenserwerbe, dass dort schon Schnittmengen bestehen. So betrachte ich jetzt in meinen Ausführungen oder den Goodwill komplett nicht, weil der wird ja im DRS4 mit angesprochen und dort bearbeitet. Also erstmal die Rechtsnormen, die für immaterielle Vermögensgegenstände relevant sind. Das ist einmal das Vollständigkeitsgebot des Paragraphen 246 Absatz 1 Satz 1 HGB, wobei dort ja angemerkt wird, dass wenn gesetzliche Regelungen gegen eine Aktivierung sprechen, dass das dann verboten ist, was bei immateriellen Vermögensgegenständen der Fall wäre im Paragraph 248 Absatz 2. Nachdem selbstgeschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten und vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände von einer Aktivierung ausgeschlossen sind, sowie aus § 255 Absatz 2a Satz 4 die Aktivierung selbstentstellter immaterieller Vermögensgegenstände verboten wird, wenn die Forschung und Entwicklung nicht sauber voneinander getrennt werden kann. Vielleicht noch einen kleinen Schlenker, also ich beziehe mich jetzt immer auf immaterielle Vermögensgegenstände und nicht immaterielle Vermögenswerte, wie es in dem alten DRS 12 gemacht wurde. Wenn nachher der endgültige Standard wieder einen anderen Terminus verwendet, das ist dann jetzt erstmal ungenommen. Gleichfalls sind die Bewertungsregeln oder die allgemeinen Bewertungsregeln der Paragraphen 252 fortfolgende HGB relevant. Das heißt, auch immaterielle Vermögensgegenstände sind dann mit ihren fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bilanzieren. Außerordentliche Abschreibungen sind vorzunehmen, wenn eine voraussichtliche dauerhafte Wertminderung besteht. Zusätzlich wurde jetzt in das HGB durch das BILMOG der Paragraph 268 Absatz 8 HGB aufgenommen, der eine Ausschüttungsbegrenzung vorsieht. Ebenfalls ist der Paragraph 314 Absatz 1 Nummer 14 hinzugekommen, in dem Anhangsangaben verlangt werden über die gesamten Forschungs- und Entwicklungskosten und auch der Anteil, der auf selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfällt, ist dann im Anhang anzugeben. Also bevor das BILMOG oder bevor der Änderung des Handelsgesetzbuches durch das BILMOG bestand ein Aktivierungsverbot für alle selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände. Der Gesetzgeber hat das Ganze jetzt begründet, dass er da eine Lockerung vornimmt, dass einfach der die Informationsfunktion des Jahresabschlusses gestärkt werden soll. Aber um den Gläubigerschutz auch beizubehalten, wurde halt diese Ausschüttungsbegrenzung eingeführt. Haben Sie zu den bisherigen Ausführungen jetzt noch Anmerkungen?
Die einzige Anmerkung wäre die noch die Lageberichtsangabe 289 2 Nummer 2 bei der Aufzählung der gesetzlichen Vorschriften.
Das ist ja. Okay, dann würde ich jetzt zum nächsten Abschnitt übergehen, zu den bestehenden Verlautbarungen. Da hatte der DSR noch den DRS 12 immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens 2005 verabschiedet, der dann in der Folge noch verändert wurde. Aufgrund der Änderung oder aufgrund des Billmox wäre der DRS 12 jetzt umfangreich zu überarbeiten gewesen, und da hatte sich jetzt der DSR dann erstmal dafür entschieden, diesen außer Kraft zu setzen. Ferner hat das IDW noch zwei Verlautbarungen vorgenommen. Das eine ist der IDW-Standard Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte. Dieser Standard ist von Wirtschaftsprüfern anzuwenden, die sich jetzt mit der Bewertung von immateriellen Vermögenswerten befassen. Der IDW definiert immaterielle Vermögenswerte in dem Zusammenhang nicht mit der offiziellen Übersetzung von Assets aus den IFRS, sondern die haben eine eigenständige Definition gewählt, wo auch explizit in dem Standard darauf hingewiesen wird, dass es dort eine eigenständige Definition ist. Ferner wird in dem Standard explizit genannt, dass dieser Standard nicht für die Bilanzierbarkeit und auch für die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen im Rahmen der Bilanzierung anzuwenden ist. Da wird auf den IDW RS HFA 16 verwiesen. In dem Standard werden erstmal grundsätzlich verschiedene Bewertungsmethoden vorgestellt, die angewendet werden können. Und im Anschluss daran werden für Marken, kundenorientierte Verfahren und Technologien dann konkrete Bewertungsvorgaben gemacht, wie dort diese Vermögenswerte zu bewerten sind. Dieser Standard ist natürlich jetzt nur konkret von Wirtschaftsprüfern anzuwenden. Das heißt, er ist nicht verpflichtend für irgendwelche anderen Bewertern anzuwenden. Und schon gar nicht, also aufgrund des expliziten Ausschlusses, können es Ersteller von Jahresabschlüssen oder Konzernabschlüssen anwenden, weil das ist ja eigentlich explizit ausgenommen. Der IDW RS HFA 16, Bewertungen bei der Abbildung von Unternehmenserwerben und bei Werthaltigkeitsprüfung nach IFRS, beschäftigt sich mit der Bewertung von immateriellen Vermögenswerten für bilanzielle Zwecke bei der Anwendung der entsprechenden IFRS, also IFRS 3, IAS 36 und IAS 38. Damit fällt dieser Standard eigentlich auch aus der Anwendung für HGB-Probleme oder für die bilanzielle Behandlung von immateriellen Vermögensgegenständen im HGB-Abschluss heraus. Man könnte die dort die Vorschriften übertragen, aber ich denke mal, das ist nicht unbedingt die Intention.
Habe ich noch? Es gibt aber noch einen IDW-Standard zur selbsterstellter Software, entgeltlich erworbener und selbsterstellter Software, Anwendungssoftware. HFA RS 33, ich müsste nachgucken. Den haben sie erst abgedatet, der war erst 96 und der ist letztes oder vorletztes Jahr neu gekommen. Mhm.
Den haben wir.
Ja, und es hat auch gegeben, da weiß ich jetzt allerdings gar nicht mehr genau, wie das in der Diskussion weitergegangen ist, den Entwurf eines Rechnungslegungsstandards, ich glaube, das ist die 29 gewesen seinerzeit, in Reaktion auf das BILMOC, ganz konkret zur Bilanzierung von eben selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Und ich weiß allerdings nicht, ob ich weiß, dass es dieses Papier gegeben hat, ich weiß nicht, ob das als Entwurf veröffentlicht worden ist, aber es hat zumindest entsprechende Überlegungen im IDW gegeben. Und dann eben mit der Frage, ob man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, da den Kontakt sucht und versucht, darauf aufzusetzen.
So, dann würde ich jetzt zum nächsten Punkt übergehen, zu den Hinweisen aufgrund erster Durchsicht einschlägiger Fachliteratur. Also in der Literatur gibt es viele Aufsätze, viele Abhandlungen, die sich mit immateriellen Vermögensgegenständen beschäftigen. Also nicht umsonst hat der Mox da mal die immateriellen Vermögensgegenstände als ewige Sorgenkinder des Bilanzrechts bezeichnet. Insofern gibt es dort umfangreiche Literatur. Im Wesentlichen wird jeweils auf die Definition von immateriellen Vermögensgegenständen abgestellt bzw. diese diskutiert. Gleichfalls ist ja die oder sind immaterielle Vermögensgegenstände in der Entstehungsphase problematisch, also die Abgrenzung zwischen Forschung und Entwicklung, also wann geht es von der Forschung in die Entwicklung über, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass man jetzt sozusagen eine Aktivierung vornehmen kann und wie sind dann auch die einzelnen Kosten zuzurechnen. Gleichfalls ein Problembereich ist die Behandlung der immateriellen Vermögensgegenstände in der Folgeperioden. Also wie sollte ich die jetzt abschreiben? Habe ich abnutzbare Vermögensgegenstände wirklich vorliegen, über die ich jetzt über einen konkreten Zeitraum abzuschreiben habe? Wie ist dieser Zeitraum dann zu definieren? Wie gehe ich mit immateriellen Vermögensgegenständen um, für die keine bestimmbare Nutzungsdauer vorliegt? Und ähnliche Probleme werden dann diskutiert. Was auch ein Problembereich ist, ist die Verbindung von materiellen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen. Also was ja beispielsweise bei Software der Fall ist, was ist da jetzt stärker zu gewichten? Die CD, auf der das Programm gespeichert ist oder das Programm an sich? Da hat sich jetzt inzwischen nach herrschender Meinung eigentlich herausgebildet, dass das heißt, okay, ich nehme jetzt nur, was ist der materiellere Teil dieser Verbindung und nachdem bilanziere ich das Ganze. Aber dort gibt es dann in dem Zusammenhang gibt's dann noch weitere einzelne Punkte, die konkretisiert und diskutiert werden können oder auch in der Literatur diskutiert werden und dazu dann unterschiedliche Auffassungen bestehen. Und ein weiteres großes Themenbereich, der in der Literatur diskutiert wird, ist die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen. Also das ist, beginnt ja, bei der genauen Abgrenzung der Herstellungskosten, betrifft aber auch die Anschaffungskosten. Wie sind spätere Anschaffungskosten oder spätere Herstellungskosten mit zu integrieren? Aber auch, was Herr Ulrich im Vorfeld schon angesprochen hat, wie sind immaterielle Vermögensgegenstände im Rahmen von Unternehmenserwerben zu behandeln? Bei dieser Kaufpreisallokation, die dann vorgenommen werden muss, da ist dann auch eine entsprechende Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände vorzunehmen. Vergleichbar sind dazu auch der Werthaltigkeitstest, der durchzuführen ist. Da sind ja dann auch entsprechende Bewertungen vorzunehmen. Das heißt, die ganze Problematik der Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen, die jetzt ja nun komplexer ist als die Bewertung von materiellen Vermögensgegenständen. Haben Sie dazu noch Anmerkungen?
Das Thema, was mir noch ein bisschen fehlt, ist die Nutzungsüberlassung versus Veräußerung von, also praktisch der Abgang von Vermögensgegenständen. Es ist ein praxisrelevantes Thema, zumindest ich kann es von uns sagen, weil teilweise die IT-Bereiche zentralisiert werden, aber halt Entwicklungen tätigen für andere Unternehmen im Konzernverbund und diese übertragen werden oder Nutzungsüberlassung. Und es gibt allein schon keine Legaldefinition, zumindest habe ich sie nicht gefunden, von Lizenz. Und es hat auch in der Abbildung einen Unterschied. Also unser Wirtschaftsprüfer propagiert einen Abgang. Ich teile diese Einsicht eigentlich erstmal nicht. Und das hat ja auch erfolgsneutral oder ziehen Sie es auseinander in der G&V. Also es hat auch G&V-Darstellungsauswirkungen.
Gut, ich denke, anknüpfen an das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir sollten an der Stelle, glaube ich, bei dem Standard auch nochmal ganz klar aufpassen, in welche Richtung er sich bewegt. Also wenn wir jetzt das Thema Forschungs- und Entwicklungskosten sehen, dann sind wir ja in dem Bereich der selbsterstellten immateriellen Vermögensgegenstände und eigentlich in einer Regelungsvorschrift, die zunächst mal primär den Einzelabschluss betrifft. Ja? die natürlich, so wie heute früh diskutiert, über den 298 dann auch in den Konzern reinkommt. Und mein Verständnis war eigentlich ein Standard zu immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens jetzt aus der Konzernrechnungslegungssicht. Sollte sich viel mehr stärker fokussieren auf das Thema, was aus dem Erwerb solcher Vermögensgegenstände in einem Konzernrechnungslegungsfall entsteht, also heißt bei Unternehmenserwerb und dann bei einer Kaufpreisallokation. Deswegen ist mir jetzt immer noch nicht so ganz klar, wo wir eigentlich auf abzielen mit dem Standard. Dann denke ich mal, auch das vielleicht nochmal deutlich diskutieren müssen, weil das Spektrum dessen, was jetzt hier angesprochen wurde, ist schon unheimlich breit. Ne? Also da können wir eigentlich einen richtig großen, dicken Standard draus machen. Und ob das jetzt das Ziel ist, bin mir noch nicht ganz sicher.
Also ich kann, wie gesagt, wieder nur als Preparer, und ich habe mich im letzten Dreivierteljahr sehr intensiv mit dem Thema, es ist in der Literatur sehr schwach aufgearbeitet, sowohl für den Einzelabschluss, gut, Unternehmenserwerb, dann gibt es vielleicht etwas mehr, aber auch die Darstellung im Einzelabschluss, und ich glaube, dass Moxter war, wann 79 oder was, in den 80er Jahren, und die Bedeutung an immateriellen Vermögensgegenständen in der Wirtschaft, gerade auch wenn man an die IT-Technologie und Apple und die ganze Musikindustrie denkt, hat, oder Telekommunikation, hat deutlich zugenommen, und dafür finde ich, also die Literatur, die Diskussion in der Literatur, finde ich, sehr schwach ausgeprägt.
Also es ist unbestritten, das kann man ja so stehen lassen, nur eben nochmal die Frage, was ist Gegenstand unseres Auftrags, oder was ist unser Auftrag eigentlich, was haben wir hier zu regeln, und da glaube ich, dass wir mit manchen Dingen eigentlich über das Ziel hinausschießen würden.
Aber wir haben uns ja in der ersten Sitzung, ich glaube im Dezember, oder war es, ich weiß nicht, oder war es für eine weite Definition. Wir haben uns entschieden, dass Konzernrechnungslegung nicht nur den Konzernrechnungslegung im engeren Sinn, sondern den Einzelabschluss als Vorstufe zum Konzernabschluss befasst. Das haben wir besprochen.
Das ist richtig, das haben wir besprochen, und ich sehe auch den Punkt, selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände sehe ich auch als einen durchaus interessanten, aber ich denke, wir sollten auf einer konzeptionelleren Basis bleiben. Also Sie haben jetzt ein paar Themen angesprochen, die definitiv praxisrelevant sind, das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist natürlich, wie weit wir an bestimmten Stellen auch in Details eintauchen, die dann auch wirklich eher sehr Einzelabschluss spezifisch, sage ich mal, Sinn. Also ich würd da so einen Zwischenweg sehen. Also ich sehe nicht die alleinige Fokussierung auf jetzt den Themenkomplex Kaufpreisallokation in dem Zusammenhang, aber ich sehe es auf einem deutlich höheren Aggregationsniveau.
Für mich bietet dieses Thema aber auch die Chance, wirklich Grundlagen Arbeit zu machen, weil sich überhaupt mal die Gedanken zu machen, was ist ein Vermögensgegenstand, weil ich meine, dieser IDW, den Sie nicht aufgezählt haben, der Spillmock hat ja auf die Einzelveräußerbarkeit abgestellt. Bei selbst erstellter Individualsoftware haben Sie keine Einzelveräußerbarkeit. Meiner Ansicht nach steht dieser IDW schon mit der Regierung oder der Gesetzesbegründung zu Billmock nicht im Einklang. Also ich denke, dass dieses Thema sehr viel bietet, was dem Bilanzierenden weiterhilft in der Konkretisierung. Vermögensgegenstand, Sie brauchen eine, was ist ein Immaterial, brauchen Sie auch für den Unternehmenserwerb, sonst können Sie die einzelnen Vermögensgegenstände nicht trennen. Sie wissen ja gar nicht, was Sie bewerten wollen oder wie, weil Sie es nicht abgrenzen können.
An dem Punkt, es gibt eine Vermögensgegenstandsdefinition. Es ist wir haben dann einen unbestimmten Rechtsbegriff, der auch in der Literatur hinreichend konkretisiert ist. Wenn das Ganze, ich muss sagen, ich kenne den IDW, den IDW-Standard dazu jetzt nicht, aber wenn der im Widerspruch zur gängigen GOB-Definition steht, es wäre für mich persönlich nicht anwendbar.
Ja, aber es...
Ja, also ich würde jetzt bei der Frage, wie weit hängen wir das Thema auf, ich glaube, das ist ein wichtiges und facettenreiches Thema ist, da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, da sind wir einer Meinung. Bei der Frage, wie weit wir das hier besprechen, würde ich jetzt nicht die Bedenken teilen, dass es nur reine Konzern konsolidierungsspezifische Fragen sein sollten. Und wenn man den reinen konsolidierungsspezifischen Bereich verlässt, dann verschwimmt diese Grenze. Also Themen wie beispielsweise, ab wann liegt ein immaterieller Vermögensgegenstand vor, zeitlich und sachlich, ist auch ein Konzernthema. Dadurch, dass bestimmte Aktivitäten in unterschiedlichen Tochterunternehmen beispielsweise ausgeführt werden und man sich dann eben fragen muss, wirklich an der Basis, was ist es denn jetzt, ab wann ist es was und wird es konsolidiert oder nicht konsolidiert. Also die Grenze kann man da, glaube ich, relativ schwer ziehen. Deswegen wäre ich auch sehr dafür, das Thema weit aufzuhängen. Dann ist man natürlich automatisch auch in vielen Fragen, die originär aus dem Einzelabschluss kommen, aber nochmal, die haben aus meiner Sicht alle mindestens genauso hohe Relevanz für den Konzernabschluss. Die Frage ist, wie wir es gehandelt kriegen. Ob man nun erst mit zum Beispiel dem Thema, ich sage jetzt mal verkürzt, Kaufpreisallokation startet und dann die anderen Dinge darunter hängt. Ich glaube, das wird nicht gelingen, weil man diese konzeptionelle Basis auch für die Kaufpreisallokation braucht. Ja, also ich fürchte, es ist eigentlich ein positives Fürchten, dass wir da recht umfassend und grundlegend dran müssen an diesem Bereich. Da wäre ich sehr dabei.
Das heißt aber letztendlich anders, also greife ich ein bisschen vor, Schmidt, als in A5 dargestellt, weil es ja sonst schon stark auf Forschung und Entwicklung auch fokussiert in den einzelnen Ziffern, ist das dann einfach doch deutlich weiter zu adressieren. Hm?
Ja, also der Abschnitt A5 wurde jetzt schon gerade angesprochen. Jetzt von den einzelnen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder vom IDW kamen keine weiteren Hinweise. Insofern können wir gleich zum Abschnitt A5 kommen. Ich habe dort mal stichpunktartig zusammengestellt, was jetzt erstmal auch aus der Durchsicht der Literatur an Punkten in den Standard mit einfließen könnte. Das sind mehr oder weniger die Umsetzung der eben schon genannten Punkte. Es ist einfach Beginn, die Definition von immateriellen Vermögensgegenständen. Herr Fink hat zwar gesagt, da gibt es in der Literatur, hat sich eine Definition durchgesetzt. Ich habe, also wenn man sich die Definition genau anguckt, dann stellt man fest, dass diese Definitionen nicht einheitlich sind. Also sind ungefähr alle ähnlich, aber sind nicht einheitlich, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt eine konkrete Definition und die unterscheiden sich dann doch so, dass es dort dann unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten gibt und gerade bei immateriellen Vermögensgegenständen ist also nach meines Erachtens halt eine sehr konkrete Definition notwendig, dass man wirklich weiß, ab wann habe ich jetzt einen Vermögensgegenstand, mit dem ich arbeiten kann. Also es wird ja auch in der in der Erläuterung zum BILMOG aufgegriffen, wo es dann heißt, dass dort jedes Mal einzeln geprüft werden muss, ob jetzt schon immaterieller Vermögensgegenstand vorliegt, bevor eine Aktivierung vorgenommen werden muss. Also insofern, auch was Herr Kirsch sagte, das ist dann erstmal auch eine breite Basis unten braucht, dass man sagt, was ist überhaupt jetzt ein immaterieller Vermögensgegenstand? Dann natürlich, wann entsteht ein immaterieller Vermögensgegenstand bei einer Selbsterstellung? Das ist dann im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Da ist die Frage, wie grenze ich die beiden ab? Einige Kriterien werden genannt im Gesetz, aber da ist sicherlich noch weiterer Konkretisierungsbedarf da. Gleiches gilt dann, wie kann ich die einzelnen Kosten, die dann entstehen, dann auch sauber trennen und zuordnen, dass halt nicht das Aktivierungsverbot greift, wenn ich halt die Forschung von der Entwicklung nicht sauber trennen kann. Also dazu gehört natürlich auch eine eindeutige Kostenzuordnung. Ein kleinerer Punkt ist die Konkretisierung des Paragraphen 246 Absatz 3, die Ansatzstetigkeit. Da gibt es natürlich, also wird auch Probleme oder werden Probleme gesehen, wenn die Einzel-, also wenn verschiedene Vermögensgegenstände entwickelt werden, ist die Entwicklung ja nicht immer eins zu eins zu übertragen. Das heißt, wie gehe ich mit dieser geforderten Ansatzstetigkeit um, wenn jetzt die einzelnen Projekte, Entwicklungsprojekte sich doch unterscheiden? Also da wird in der Literatur dann halt auch Klärungsbedarf gesehen. Ja, die klarstellenden Ausführungen zum Umgang mit nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungskosten hatte ich ja schon angesprochen. Das gleiche gilt für klarstellende Ausführungen zur Abschreibung, zu Abschreibungsplänen, sowohl von erworbenen als auch von selbst erstellten immateriellen Vermögensgegenständen. Wie soll mit zeitlich unbestimmten Nutzbarkeiten umgegangen werden? Wie ist mit unbegrenzter Nutzungsdauer umzugehen? Legt man dort dann jetzt konkret trotzdem fest, Abschreibung über 20 Jahre beispielsweise, also um einfach wild eine Zahl herauszugreifen. Dann sind die Angaben, die im Anhang zu machen sind und im Lagebericht dann natürlich auch noch weiter zu konkretisieren, wie will ich jetzt über die einzelnen Vermögensgegenstände berichten. Kann ich da in dem Moment dann nur über meine bilanzierten Vermögensgegenstände berichten oder kann ich auch die nicht bilanzierten, beispielsweise über Marken, möchte man dort auch Regelungen festlegen, Empfehlungen, also beispielsweise im Rahmen von Delegeferenda-Empfehlungen, wie da berichtet werden kann, was dann wiederum ja irgendwann auch dann zu diesem Integrated Reporting führen würde. Und natürlich sind die Probleme der Bewertung meines Erachtens nach in so einem Standard mit anzusprechen. Ob man da jetzt die verschiedenen Bewertungsverfahren, die in anderen Verlautbarungen auch von irgendwelchen anderen Vereinen, die sich mit der Bewertung beschäftigen, oder auch jetzt Bewertungsverfahren, die sich in der Literatur entwickelt wurden, ob man die jetzt aufgreift und übernimmt oder eigenständige Verfahren entwickelt. Also das ist jetzt alles noch Gegenstand weiterer Diskussionen, wo Sie dann auch sagen möchten, in welche Richtung Sie, wie intensiv Sie sich dann auch mit dem Thema Bewertung befassen möchten. Also um eine Zahl zu nennen, Professor Sattler hatte sich mal hingestellt und nachgezählt, wie viele Bewertungsverfahren es für Marken gibt und ist dabei knapp 600 gelandet. Also das ist inzwischen schon ein paar Jahre her, wo er die Zählung vorgenommen hat. Das heißt, selbst PwC beispielsweise hat, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Verfahren im Angebot. Also da ist ein sehr breites Feld, was dann wiederum dann noch zu überlegen ist, ob dieses breite Feld bearbeitet werden kann und bearbeitet werden möchte.
Ich würde gerne mal auf etwas kommen, wo Frau Scholz-Vollrath letzten Endes indirekt darauf hingewiesen hat. Ich fange mal mit einer mehr oder minder rhetorischen Frage an. Warum haben Sie eigentlich das Thema als Immaterielle im Anlagevermögen bezeichnet? Das heißt, wenn ich es selbst erstellt habe, kommt es ja eigentlich nur ins Anlagevermögen, wenn ich es auch selber nutze. Ich kann es natürlich auf verschiedene Arten und Weisen nutzen. Ich kann aber dann je nachdem auch hier oder da im Vorratsvermögen landen. Und das geht ein bisschen rauf und runter. Und wir haben meines Erachtens, ist ja mehr als 5 Jahre her, damals rauf und runter diskutiert und sind dann halt bei denen im Anlagevermögen gelandet. Die Reproduzierbarkeit, die Sie ja auch angesprochen haben, letzten Endes die wunderbare Brötchenvermehrung, dass Sie also irgendwo an einer Stelle im Konzern es produzieren, in einer anderen Stelle es nutzen und es aber einer weiteren Stelle zur Nutzung verkaufen, zur Verfügung stellen oder irgend so etwas. Also diese wundersame Brötchenvermehrung ist jetzt ein wahnsinnig technischer Ausdruck, aber trotzdem wäre gegebenenfalls noch ein Thema und irgendwo müsste man sich relativ früh überlegen, ob man beim Anlagevermögen bleiben will und was man dann damit ausschließt. Man kann Standards ja immer so und so schneiden. Und es ist immer gut, wenn man sich vorher große Gedanken macht, denn ohne Gedanken anzufangen, macht es auch nicht einfacher. Natürlich ist es keine Garantie, dass man bis zum Ende des Entwerfens des Standards dann bei den ersten Gedanken bleibt, aber irgendwo nochmal die Vermehrungsmöglichkeit und das Anlagevermögen mit in den Ring werfend.
Noch ein Wort zur Relevanz, zur Praxisrelevanz. Das wird Sie jetzt vielleicht als HGB-Rechnungsliga nicht so interessieren, aber es gibt einen neuen Erlass zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung und das, der betrifft genau dieses Problem Nutzungsüberlassung im Konzern. Wenn sie zeitlich befristet ist, ist es entgeltlich hinzuzurechnen. Wenn man große Summen hat, ich rede hier von über mehr als 100 Millionen, die Sie verteilen, dann hat das eine Steuer, also diese gewerbesteuerliche Hinzuberechnung hat eine Relevanz. Auch deswegen werden die Unternehmen da nach Lösungen suchen.
Dann würde ich jetzt noch zur Relevanz eines möglichen DRS für die Ersteller kurz etwas sagen wollen. Ja, die große Unsicherheit, die einfach in dem Bereich besteht, wie mit den Problemen oder wie mit den immateriellen Vermögensgegenständen umgegangen wird, denke ich, wurde jetzt auch gerade nochmal deutlich, dass da halt einfach umfangreicher Bedarf besteht nach weiteren Konkretisierungen und Klarstellungen. Insofern denke ich, bietet sich es einfach so ein Standard, der jetzt entwickelt wird, hilfreich und eine Hilfestellung für die Ersteller. Der Rückgriff, den man sonst auf die Regelungen und Verlautbarungen zum den IFRS machen könnte, wird eigentlich vom Gesetzgeber nicht gewünscht, wie es dann noch in der Begründung zum Referentenentwurf des BILMOX enthalten ist. Insofern spricht das noch weiterhin dafür, HGB-konforme Vorschriften oder Empfehlungen, Hinweise zu erarbeiten und dort entsprechend für die Ersteller eine gewisse Guidance zu bieten. Als letzten Punkt noch kurz ein paar Worte zur Priorisierung im Kontext der 6 Themenvorschläge, die gemacht wurden. Da hatten wir Mitarbeiter vom DRSC uns auch zusammengesetzt und das so durchdiskutiert. Wir haben es jetzt das Thema immaterielle Vermögensgegenstände auf den ersten Platz gesetzt, wobei also mit den Fremdwährungsumrechnung ist da jetzt kein großer Unterschied, also insofern ist da Thema 1, 2 nicht so sauber wirklich zu trennen. Einfach aufgrund, dass halt da viele Unklarheiten und Unsicherheiten bestehen in dem Bereich und das, also ich denke, dass es auch ein sehr interessantes und spannendes Thema ist und eine große Relevanz einfach auch besitzt. Darum haben wir das jetzt auch auf den ersten Platz gesetzt. Haben Sie noch Fragen jetzt zu meinen Ausführungen, zu meinen weiteren Anmerkungen?
Ja, Anmerkung schon. Also Priorisierung kann ja sachlich gemeint sein, kann aber auch zeitlich gemeint sein. Ich halte nach wie vor den Bereich immaterielle Vermögensgegenstände auch deutlich breit aufgestellt für ein extrem spannendes Thema. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, wenn wir uns mit dem Thema nicht beschäftigen als Standardsetter, womit denn? Also das ist schon wirklich sowohl von der Praxisrelevanz als auch von der fast notwendigen Unschärfe der gesetzlichen Regelung eigentlich ein geborenes Feld, um es entsprechend zu konkretisieren. Die Frage, wie man das zeitlich angehen kann, da würde mir ein bisschen schummerig werden vor dem Hintergrund der vielen Detailfragen, die wir uns mit einer ganz kurzen Diskussion schon hier auf den Tisch geholt haben. Was uns aber nicht davon abhalten sollte, uns intensiv damit zu beschäftigen. Also für mich wäre das so ein Thema, wo man sich zum Beispiel auch eine Arbeitsgruppe vorstellen könnte, um eben da die Diskussion schon entsprechend vorzubereiten.
Schmidt freut sich schon auf seinen Besuch in Leverkusen, nicht nur wegen des Fußballspiels, sondern wegen des Arbeitskreises Immaterielle der Schmalenbach-Gesellschaft.
Ja, also dann wäre ich durch. Und gut, dann wieder an Ulrich
Herr Schmidt, vielen Dank. Trotz lebhafter Diskussion sind wir immer noch vor der Zeit, aber das macht ja nichts.